请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 4. Juni 2026, für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung von Mosaik, in der meine Kollegin Uta Rindfleisch dem kürzlich verstorbenen Gründer des Tangpreises gedenkt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang Teil 3 des Interviews mit Howard Xu, der in Münster promoviert und dort auch seiner großen Leidenschaft Baseball nachgeht. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan betont Souveränität im Angesicht der EEZ-Verhandlungen von Japan und den Philippinen. Taiwanische Politiker gedenken dem Tiananmen-Vorfall. US-Außenminister Rubio: Rüstungsverkäufe an Taiwan unter Prüfung nicht pausiert. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat erneut seine Souveränität betont im Angesicht der Pläne von Japan und den Philippinen, Verhandlungen über ihre ausschließlichen Wirtschaftszonen, kurz EEZ, zu führen. Der taiwanische Vertreter in den Philippinen, Wallace Chow, hat dem philippinischen Vertreter in Taiwan, Corazon Padianos, ein entsprechendes Schreiben zukommen lassen. Dies sagte Chow heute gegenüber der taiwanischen Nachrichtentour CNA. Im Schreiben habe er betont, dass die Verhandlungen nicht die maritimen Interessen Taiwans noch die Umsetzung bestehender Kooperationsmechanismen beeinträchtigen dürfen, wie das Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Fischereikontrolle zwischen Taiwan und den Philippinen beispielsweise. Der Präsident der Philippinen, Ferdinand Marcos Jr., hatte in der vergangenen Woche Japan besucht und am 28. Mai gemeinsam mit der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem verkündet, dass man Verhandlungen über die Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen starten wolle. Die von Japan und den Philippinen beanspruchten ausschließlichen Wirtschaftszonen überschneiden sich teilweise auch mit der von Taiwan beanspruchten Wirtschaftszone östlich der Insel. Die Nachrichtenagentur CNA fragte das philippinische Außenministerium, ob man Taiwan im Rahmen der Verhandlungen konsultieren würde und ob die Festlegung der Seegrenzen die Fischereirechte taiwanischer Fischer in diesen Gewässern beeinträchtigen könnte. Ein Sprecher des philippinischen Außenministeriums antwortete darauf, dass die entsprechenden Verhandlungen noch nicht gestartet seien. Es sei zu früh zu sagen, ob die Fischereirechte einer der Parteien beeinträchtigt würden. Auf die Frage, ob Taiwan beteiligt oder konsultiert werde, hieß es, dass der Inhalt der gemeinsamen Erklärung zwischen Marcos Jr. und Takaichi maßgebend sei. Am heutigen 4. Juni jährt sich die gewaltsame Niederschlagung der Tiananmen-Protestbewegung in Peking zum 37. Mal. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te veröffentlichte zu diesem Anlass am Donnerstagmorgen einen Post auf Facebook. Darin drückte er seine Hoffnung aus, dass China die Fakten des Tiananmen-Vorfalls anerkennen, die Wunden heilen und einen Rekonziliationsprozess und Dialog eröffnen könne. Bürger sollten die Möglichkeit haben, frei ihre Meinung kundzutun und an einem gemeinsamen Entscheidungsprozess teilzunehmen, so Lai weiter. Taiwan werde an der Seite aller Menschen stehen, die nach Freiheit und Demokratie streben. Auch der taiwanische Premierminister Chou Rong-tai postete auf Facebook. Er schrieb, den 4. Juni nicht zu vergessen, gelte nicht nur der Erinnerung an die Geschichte, sondern auch dem Schutz des gemeinsamen Versprechens von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten. Der US-Außenminister Marco Rubio hat am gestrigen Mittwoch während einer Senatsanhörung gesagt, dass die geplanten US-Rüstungsverkäufe an Taiwan überprüft würden und keineswegs pausiert seien. Er sagte weiter, dass die USA bei Rüstungsverkäufen an Taiwan China nicht konsultieren würden. Nach seiner China-Reise vom 13. bis 15. Mai hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping mit ihm über Waffenverkäufe an Taiwan gesprochen habe. Daraufhin wurden Sorgen laut, dass dies einen Verstoß gegen die 6 Zusicherungen aus dem Jahr 1982 darstellen könnte. Die zweite Zusicherung lautet, die USA haben nicht zugestimmt, die Volksrepublik zu Rüstungsverkäufen an Taiwan zu konsultieren. Rubio erklärte bei der Anhörung im Senat am Donnerstag, die USA würden China in Bezug auf Waffenverkäufe an Taiwan nicht konsultieren, was der langjährigen Politik entspreche. Diese habe sich nicht geändert. Bei dem noch zu genehmigenden Waffenpaket im Wert von 14 Milliarden US-Dollar handele es sich um ein Rüstungsgeschäft von enormem Umfang, welches Auswirkungen auf die Basis der Verteidigungsindustrie und Ausrichtung der künftigen Produktionslinien habe. Die USA müssten zwischen diesen Faktoren und anderen Aspekten ein Gleichgewicht finden. Das Rüstungsgeschäft befinde sich derzeit in der internen Prüfungsphase des Verteidigungsministeriums und sei nicht pausiert. Der taiwanische Nationale Entwicklungsrat NDC hat am heutigen Donnerstag ein Pilotprogramm vorgestellt, welches es für ausländische Fachkräfte leichter machen soll, Bankkonten zu eröffnen und Kreditkarten zu beantragen. Im Rahmen der Initiative wurden 6 Partnerbanken als One-Stop-Service-Anbieter benannt, die über 17 Filialen in Taipei, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung verfügen. Laut NDC berichten ausländische Fachkräfte in Taiwan häufig von Schwierigkeiten bei der Eröffnung von Bankkonten, hohen Hürden bei der Beantragung von Kreditkarten und langwierigen Überweisungsverfahren. Einige berichteten, bei der Beantragung einer Kreditkarte einen taiwanischen Bürgen vorweisen zu müssen. Das Programm umfasst 3 Hauptmaßnahmen: die Lockerung von Anforderungen an taiwanische Bürgen bei Kreditkartenanträgen, die Einführung von Online-Terminvereinbarungssystemen, um die Bedürfnisse der Antragsteller besser zu erfassen, sowie die Unterstützung durch speziell geschultes Personal. Bei der Vorstellung des Programms am heutigen Donnerstag sagte der stellvertretende Minister des NDC, man hoffe, dass das Modell im gesamten taiwanischen Bankensektor übernommen werden könne. Am Samstagnachmittag erwartet der Taipeher Zoo die Ankunft von 2 roten Pandas aus Shanghai. Das sagte der Bürgermeister von Taipei, Jiang Wan-an, am heutigen Donnerstagnachmittag bei einer Befragung im Taipeher Stadtrat. Nach einmonatiger Quarantäne könnten die Tiere dann hoffentlich so schnell wie möglich die Besucher des Zoos treffen. Im Jahr 2024 hatten Taipei und Shanghai auf dem bilateralen Städteforum eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach der Taipeher Zoo Brillenpinguine gegen 2 rote Pandas aus dem Shanghaier Zoo tauschen würde. Aufgrund der hohen Anzahl an Brillenpinguinen im Shanghaier Zoo plane man nun den Austausch mit Weißhandgibbons, so die stellvertretende Bürgermeisterin von Taipei. Es handelt sich um den ersten Austausch von Tieren vom chinesischen Festland nach Taiwan in 10 Jahren. Die Namen der Tiere stehen aktuell noch nicht fest. Jiang Wan-an sagte, dass noch etwas Zeit sei und man offen für Vorschläge aus der Bevölkerung sei. Man prüfe aktuell noch, ob eine öffentliche Abstimmung über die Namen durchgeführt werden soll. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 781,7 Punkte gesunken, das sind 1,68%. Damit lag der Abschlusskurs bei 45.677,46. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,24 Billionen Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 33,54 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 4. Juni. Heute gewittert es in Taiwan vielerorts, insbesondere an der Südwestküste. Im Norden ist es wechselhaft, die Temperaturen liegen bei bis zu 36 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 5. Juni. Auch morgen regnet und gewittert es viel, diesmal auch im Norden. Dort liegen die Temperaturen bei bis zu 33 Grad, im Süden bei bis zu 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 4. Juni 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon Uta Rindfleisch mit einem Beitrag aus der Reihe Formosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, am frühen Morgen des 26. Mai ist Herr Samuel In im Alter von 76 Jahren verstorben. Er war nicht nur als Präsident der Rüntex-Gruppe der siebtreichste Mann in Taiwan, sondern auch der Gründer des Tang-Preises, einer Art taiwanischem Nobelpreis, der in 4 Kategorien vergeben wird. Darüber hinaus stiftete er jedoch auch viel für Erziehungseinrichtungen, denn er hatte sich vorgenommen, 95% seines Besitzes der Gesellschaft zugutekommen zu lassen. Von seinem Vater hatte er eine Textilfabrik und eine Baugesellschaft übernommen, bevor er seine Fühler in Richtung Finanzunternehmen, Großhandel und Biotechnik ausstreckte. Die Rüntex-Firmengruppe ist die 19. größte in Taiwan und sie ist immer noch im Wachstum begriffen. Dass sich bei seinem Ableben sehr viele unterschiedliche Menschen in den sozialen Medien dankend an ihn erinnern würden, das hätte man in seiner Jugend nicht unbedingt erwarten können. Herr Samuel In erzählte selbst bei einem Interview mit dem Commonwealth Magazine, dass er als Jugendlicher ein Halbstarker gewesen sei, der sich bei anderen durch Einschüchterung Respekt verschaffen wollte. Er wurde deshalb von seinem Vater in ein sehr strenges Internat gesteckt, was ihn jedoch nicht davon abhielt, weiterhin in Schlägereien verwickelt zu werden, wobei er einmal selbst verletzt wurde. Ihm war bewusst gewesen, dass dies das Ende seiner Schulkarriere bedeutet haben könnte, weshalb er Hilfe bei seinem Mathematiklehrer suchte, einem jungen Mann namens Wang Jinping, der gerade erst seinen Abschluss von der Pädagogischen Hochschule gemacht hatte. Dieser verarztete seine Wunde und sah davon ab, den Vorfall bei der Schule zu melden, doch er redete ihm ins Gewissen und wies ihn darauf hin, dass es andere Wege gäbe, sich den Respekt der Mitmenschen zu verschaffen. Das Vertrauen, das ihm dieser Lehrer schenkte, der später übrigens der Präsident des Legislativführens werden sollte, half ihm, seinen Lebensweg zu verändern. Sein Ausbildungsweg verlief nicht sehr geradlinig. Zunächst studierte er nämlich an der Kulturuniversität Geschichte, machte dann jedoch seinen Master am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Taiwan-Universität und schließlich seinen Doktor in Betriebswirtschaftslehre an der Nationalen Zhengzhi-Universität. Situ Daxian, seines Zeichens Honorarprofessor der Abteilung für Betriebswirtschaftslehre der Nationalen Zhengzhi-Universität, sagte einmal, die Art und Weise, wie der Vater von Samuel In diesen auf seine Nachfolge vorbereitet habe, sei das brillanteste Beispiel in Taiwans Geschäftswelt gewesen. Er gab seinem Sohn nämlich 30 Millionen NT-Dollar, womit dieser eine Fabrik gründen sollte, eine Summe, die innerhalb von 2 Jahren verloren ging. Professor Situ Daxian sagte, diese Erfahrung sei für Samuel In wertvoller gewesen als 10 MBA-Abschlüsse. 30 Millionen NT-Dollar in den Sand zu setzen, ist natürlich eine Erfahrung, die nicht jeder seinen Kindern ermöglichen kann, aber es ist auch nicht gewiss, dass jeder daraus auch das Richtige lernt. Samuel In gab zu, dass er vor seinem 35. Lebensjahr vor allem mit dem Geldverdienen beschäftigt war. Je mehr er sich jedoch darauf konzentrierte, desto schwieriger wurde es, Geld zu verdienen, was ihn sehr frustrierte. Der Spruch, der Mensch hat 2 Beine, Geld hat 4, ließ ihn erkennen, dass man Reichtum niemals wirklich anstreben kann. Er änderte daher seine Denkweise und beschloss, sich zunächst darauf zu konzentrieren, Dinge gut zu machen, und so begann sich sein Vermögen zu vermehren. Eine Leidenschaft war in seinem Studiengang nicht anzutreffen, nämlich die für Architektur und das Bauwesen. Die Baufirma Rüntex, eine Tochtergesellschaft seiner Unternehmensgruppe, war 1975 unter einem anderen Namen von seinem Vater gegründet worden. Er hat sie übernommen und massiv weiterentwickelt. Dabei arbeitete er in der frühen Phase seiner Tätigkeit im Baugeschäft nicht nur im Management, sondern direkt vor Ort auf Baustellen, um die Bauprozesse näher zu verstehen. Sicher ein Grund dafür, warum er später so stark auf technische Innovationen im Bauwesen setzte. Insgesamt soll er weltweit über 650 Patente erworben haben. Besonders wichtig sind jedoch 21 konkrete Baupatente, die die Qualität und die Erdbebensicherheit von Bauten verbessern und die er aktiv öffentlich zugänglich gemacht hat. Sie beinhalten neue Methoden für vorgefertigte Betonstrukturen und effizientere Tragwerks- und Bauabläufe. Man erzählt sich von ihm auch, er habe einmal einen Bauplan korrigiert, weil ihm ein praktisches Detail auffiel, das nur jemand mit echter Baustellenerfahrung bemerken würde. Später in seinem Leben hat er auch als außerordentlicher Professor an verschiedenen Universitäten im Fach Bauwesen unterrichtet und es wurden ihm auch Ehrendoktorwürden verliehen. Neben der Architektur zählte auch das Tauchen zu Samuel Inns vielfältigen Interessen. Angeheizt durch Gerüchte über ein geplantes Casino, besuchte er die Grüne Insel, ein wahres Taucherparadies, häufig, um dort Grundstücke zu erwerben und damit diese Pläne zu verhindern. Angeblich besaß er mindestens 30.000 Ping, das sind etwa 13.333 Quadratmeter, Land auf Green Island und war damit einer der größten Landbesitzer der Insel und er soll dort auch zeitweise seinen Wohnsitz angemeldet haben. Die Gründung des Tang-Preises geht sehr direkt auf die persönliche Lebensphilosophie und die philanthropischen Ambitionen von Samuel Inn zurück. Schon lange vor der eigentlichen Gründung dieses Preises engagierte er sich stark für Bildung und Nachwuchsförderung, medizinische und gesellschaftliche Projekte sowie internationale Kooperation zwischen Taiwan und anderen Ländern. Über Jahrzehnte gründete er mehrere Stiftungen und unterstützte Universitäten, unter anderem auf dem chinesischen Festland. Der entscheidende Schritt kam 2012. Damals entschied er sich, seine philanthropische Arbeit auf eine globale Ebene zu heben und gründete die Tang Prize Foundation, wofür er rund 100 Millionen US-Dollar aus eigenem Vermögen bereitstellte. Ziel war es, weltweit wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen zu fördern. Die Idee entstand aus seiner Diagnose der Gegenwart. Er befürwortete zwar Fortschritt durch Technologie, doch er sah gleichzeitig die Herausforderungen durch Klimawandel, soziale Ungleichheit sowie ethische und kulturelle Spannungen. Der Preis sollte genau hier ansetzen, nämlich bei der Förderung von Forschung und Ideen, die für die zentralen Probleme des 21. Jahrhunderts relevant sind. Er entwickelte das Konzept eines asiatischen Nobelpreises und dachte den Preis bewusst als Ergänzung zu bestehenden Auszeichnungen. Er sollte international ausgerichtet sein, unabhängig von Nationalität, Religion oder Herkunft und eine sehr hohe Dotierung aufweisen. Für diesen Preis schuf er vier Kategorien, nämlich nachhaltige Entwicklung, biopharmazeutische Wissenschaft, Sinologie, das sind also die chinesischen Geisteswissenschaften, und Rechtsstaatlichkeit. Besonders auffällig ist dabei die Kombination aus Naturwissenschaft, Kultur und Ethik. Samuel Inn bezeichnete den Tang-Preis als sein größtes Lebensprojekt. Er wollte Menschen inspirieren, Wissen zu schaffen, das der Menschheit wirklich nützt, und er wollte zur Weiterentwicklung der Zivilisation beitragen. Der Tang-Preis kann damit als ein Versuch gelten, Wissenschaft, Kultur und Ethik gezielt in den Dienst der Zukunft zu stellen. Zum letzten Mal öffentlich gesehen wurde Samuel Inn vor gut einem Jahr bei der Beerdigungsfeier von Huang Shaozhen, einem Boss der Bamboo Union, einer mafiösen Organisation, denn mit diesem war er seinerseits ins Internat gegangen. Sie hatten nach der Schule zwar sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen, doch hier zeigte sich eine Loyalität einem alten Freund gegenüber. Zu diesem Zeitpunkt war er selbst schon gesundheitlich angeschlagen und musste von zwei Personen gestützt werden, weshalb er auch bereits zweimal der Verleihung des Tang-Preises ferngeblieben war. Umso mehr wog also dieser Ausdruck ehemaliger Freundschaft. Er selbst hat nach Aussagen seiner Familie den Wunsch geäußert, dass seine Beerdigung im engsten Familienkreis stattfinden solle. Er wolle keine öffentliche Trauerfeier. Das Leben eines Menschen lässt sich eigentlich nie in 10 Minuten zusammenfassen, schon gar nicht das Leben eines Menschen wie Samuel Inn, der wirklich sehr viel für Taiwan getan hat und das meist ohne auf sich aufmerksam zu machen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Howard Hu, der seit 2023 an der Uni Münster promoviert, und zwar im Steuerrecht. Doch im heutigen dritten und letzten Teil geht es nicht um sein Studium, sondern um seine Leidenschaft Baseball. Sie trainieren eine Baseballmannschaft in Münster. Zunächst einmal möchte ich etwas mehr über Ihren eigenen Baseball-Hintergrund erfahren. Haben Sie selbst Baseball in Taiwan gespielt und auch schon hier gecoacht? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich denke, die meisten junge Leute haben in Taiwan Baseball gespielt oder geschaut. Also mich zum Beispiel, ich spiele Baseball als Kind. Ich denke, wahrscheinlich als ich 10 Jahre alt, starte ich schon. Und auch nachher, als ich an der Universität spiele, auch für die Uni. Mhm. Und damals habe ich auch Lizenz für Coach, für Schiedsgerichte bekommen. Und ja, ich versuche ein bisschen zu leiten, das Team zu leiten. Und ja, in letzter Jahre meine Uni-Zeit in Taiwan hatte ich das Team geleitet als Coach. Und auch, ich habe auch in einer Grundschule, in einer Gymnasium, alle in Taiwan, gecoacht.
Ja.
Ja, deswegen hatte ich ein bisschen Erfahrung damals in Taiwan.
Okay. Was bedeutet Baseball für Sie?
Ja, ich würde sagen, Baseball ist life. Ja, Baseball ist mein Leben. Also man lernt viel vom Baseball.
Ja.
Also man sagt, die besten Schlagmenschen hat nur 30% Trefferquote. Das heißt, man muss siebenmal wird man etwas nachgeschlagen. Aber in diesem Fall bedeutet dieser Schlagmensch schon super.
Ja.
Also wenn man schon 30% geschafft.
Mhm.
Deswegen, man lernt viel vom Baseball. Also auch wenn etwas schief gelaufen, sollte man weitergehen. Und auch Baseball braucht viele Erkenntnis. Also die Regel ist nicht so einfach, wo oder wann man laufen darf oder wohin zu gehen oder wohin zu werfen und so weiter. Man muss etwas vorher planen. Das hat mich auch sehr groß beeinflusst.
Okay.
Ja.
Ja, und dann sind Sie nach Münster gegangen und trainieren dort die Mannschaft. Also Sie trainieren die Uni-Mannschaft oder trainieren Sie in einem Verein?
Ja, unsere Mannschaft ist eine Uni-Mannschaft.
Ah.
Und ja, wir spielen nicht nur Baseball, auch Softball, also für Damen auch.
Ja.
Deswegen, ja, die beiden. Aber die beiden sehen ein bisschen ähnlich aus. Ich kenne auch die verschiedenen Arten, deswegen kann ich die alle.
Mhm.
Und auch, ja, die Mannschaft. Kann ich etwas erläutern? Ja, wir sind eine wirklich gute Mannschaft. Also nicht loben, sondern eine Tatsache. Zum Beispiel, wir haben in 2024 die Uni-Meisterschaft geschafft. Also wir sind Meister. Was besonders ist, wir haben die Köln Traveler, Deutsche Sportuniversität in Köln, geschlagen.
Oh.
Wir haben gewonnen. Also das hatte ich vorher nicht erfahren. Also vorher von 2018 haben wir nie erfahren. Und ich denke, die Travelers, die Kölner haben 7 Jahre als Meister.
Okay.
Ja, sie sind 7 Jahre Meister und wir haben die untergeschlagen.
Okay.
Ja, und auch in 2025 haben wir auch in Championship League dritter Platz geschafft.
Okay.
Ja,
also
wir sind sehr darauf gestolz.
Ja. Woher kommen denn Ihre Spieler? Sind das alles deutsche Studenten oder ist das international?
Ich würde sagen, die meisten sind Deutsche.
Mhm.
Und ja, vor allem die meisten starten das Sport zu lernen, als sie an der Universität studieren oder können später der Zeit, zum Beispiel bei 5. oder 7. Semester startet.
Okay.
Und es gibt auch internationale Studierende, zum Beispiel ich selber, komme aus Taiwan. Wir haben auch einige Japaner, Koreaner. Was besonders ist Indien. Die kommen aus Indien und die meisten haben vorher Cricket gespielt.
Yeah.
Und ja, die Regel oder die Mechanics sieht ein bisschen ähnlich aus, aber man muss trotzdem ein bisschen sich gewöhnen.
Ja.
Zum Beispiel, wenn der Ball zu tief, sie schlagen das super, aber wenn doch zu hoch, schaffen sie nicht.
Okay.
Ja.
Wie haben Sie denn die Mannschaft gefunden oder wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also um ehrlich zu sein, hatte ich das Sport aufgegeben, als ich mich entschieden, in Deutschland zu studieren. Weil ich weiß, Baseball oder Softball in Deutschland nicht wirklich bekannt oder nicht so viele Leute, die spielen. Aber zum Glück habe ich zuerst in Instagram und damals in Facebook Nachricht bekommen, dass es gibt doch eine Mannschaft, Uni-Mannschaft in Münster. Ja, natürlich auch, damals gab es auch einen Baseballverein in Münster, jetzt nicht mehr. Deswegen hatte ich so schon meine, okay, dann können wir noch etwas probieren. Und auch, ich habe meine Handschuhe nicht gebracht. So muss ich etwas an der Uni ausleihen, von der Uni ausleihen. Ja. Und was Pech ist, ich bin Lefty, also ich spiele mit meiner linken Hand. Ja. Das ist auch nicht so gewöhnlich in diesem Sport.
Okay. Ja. Okay. Dann braucht was so einfach einen passenden Handschuh zu finden.
Genau, genau. Also ganz genau auf der anderen Seite. Ja, ja. Damals, ja, ich starte als eine Spieler. Und natürlich spiele paar Semester. Und nachher hatte ein, ich denke, Assistent, unser Assistenztrainer, er hat Baby bekommen, mehr zu tun. So, er gibt seine Tätigkeit ab. Und ja, damals habe ich Social Group als Assistenztrainer zu übernehmen. Und was Pech ist, in Corona-Pandemie-Zeit, unser Trainer hat seinen Job verloren, verloren und andere Job in anderer Stadt gefunden. Deswegen muss er umziehen. Und deswegen übernehme ich die Tätigkeit als Trainer
bis jetzt. Und wie ist Ihre Erfahrung als Baseballtrainer in Deutschland? Ich glaube, die Erfahrung ist wahrscheinlich ganz anders als in Taiwan.
Ja, ganz genau. Also, erste Sache ist die Spieler. Die Spieler, also in Taiwan, ich denke, wir haben zu viele Möglichkeiten, Baseball oder überall Sport zu betreiben oder zu trainieren, zu spielen. Und in Freizeit können wir auch ganz, ganz einfach Baseball schauen. Mhm. Deswegen, wir sind relativ faul, ehrlich gesagt. Das heißt, zum Beispiel, wenn es regnet und die Trainingseinheit fällt aus, wir gehen zu schlafen. Wir gehen etwas anderes zu machen, Spaß zu haben. Aber in Deutschland gar nicht. Es ist ganz, ganz selten, dass wir wegen Regen das Training ausfallen lassen. Okay. Das ist eine Sache. Ja, natürlich, wenn es blitzt, dann lassen wir Schluss. Aber wenn es stark regnet, wir trainieren weiter. Mhm. Ja, natürlich, nachher, dann duschen wir, lassen wir unsere Bälle trocken und so weiter. Wahrscheinlich, das wird vom Fußball beeinflusst. Yeah. Ja, im Fußball stoppen die Fußballspieler gar nicht. In Bundesliga oder normaler Training, sie spielen weiter oder trainieren weiter. So, das finde ich ziemlich besonders. Und auch in Taiwan, wir schauen jetzt Baseball mit Cheerleaders, wir haben unsere Kultur, wahrscheinlich ein bisschen von Korea, ein bisschen von Japan weiterentwickelt. Ich denke, Cheerleaders, die Kultur, wir haben jetzt Top 1 in der Welt. Ja. Aber die Kultur, die Baseball-Kultur in Deutschland, sieht ein bisschen wie in den USA aus. Zum Beispiel, wir alle Spieler haben unsere eigene At-Bat-Song. Das heißt, man spielt zum Beispiel ein 15 Sekunden Musik und jeder einzelne spezifische Lieder, wenn man zu schlagen geht.
Okay.
Ja, ich denke, das lernt man von den USA. Mhm. Und etwas wirklich deutsch ist, wir haben auch ein paar Rede oder Aussagen, zum Beispiel wir sagen, wir sind keine Baseball-Fans, wir sind bla 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 Hooligans. Ja, solche Rede man in Fußball nutzen. Ja. Nutzen wir auch in Baseball, in Spiele oder in Trainieren. Ja, das finde ich auch ziemlich witzig. Ja. Was besonders ist, ich denke, unsere Mannschaft ist wie eine Familie. Also, ja, natürlich spielen wir, aber dazu, zum Beispiel bei Thanksgiving, wir feiern zusammen, bei Weihnachten zusammen. Wir haben immer andere Veranstaltungen zu tun. Was auch unsere ältere Spieler, wenn sie Baby bekommen, dann oder sie steckt eine Ball neben dem Baby und sagt, okay, er ist geboren. Oh, unsere Mannschaft heißt Münster Roadrunners. So wir sagen, eine neue junge Roadrunner ist jetzt geboren. Wir wissen noch nicht, welche Position er oder sie spielt, aber wir schauen.
Yeah.
Ja, und ich denke, dieser Nachwuchs Weiterbildung haben wir eine klare Linie.
Ja. Schön. Ja.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Studium und natürlich aber auch viel Erfolg weiterhin bei den Roadrunners.
Vielen Dank.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 4. Juni 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.